Ihr Lieben, Gott, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat alles gemacht. Nicht einfach so, nicht aus Zufall und es war auf einmal da. Nein, er hat alles innerhalb von 6 Tagen hervorgebracht. Er sprach und es geschah. Sein mächtiges Sprechen Gottes, dieses Wort des Herrn, von ihm lesen wir im 33. Psalm, durch das Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Und durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinenden geworden ist, heißt es im Hebräerbrief. Und dieses gewaltige Schöpferwort Gottes ist keine unpersönliche Macht, sondern niemand anders als die Person unseres Herrn Jesus Christus. Und ihm heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. So finden wir das im Johannesevangelium im 1. Kapitel über unseren Herrn beschrieben. Jesus Christus, er ist das lebendige Schöpferwort Gottes in Person. Himmel und Erde, die Weiten des Universums, von diesen Größen, diese unbegreifliche Herrlichkeit der Schöpfung, bis hin in die Mikrobiologie, ein unübersehbarer Ausdruck seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Jesus Christus, er ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und nun im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters thront. Und in diesen Thronsaal möchte ich mit euch heute Nachmittag eintreten, vor ihn hintreten, vor ihn, der dort sitzt, auf dem Richterstuhl Gottes, vor dem sich jeder Mensch einst einmal verantworten wird müssen und vor ihm Rechenschaft ablegen. Und auch wir müssen vor ihm Rechenschaft ablegen, aber nicht nur wenn wir gestorben sind beim jüngsten Gericht, sondern auch wir müssen heute schon, jetzt und hier, uns vor dem verantworten, der am Ende das Urteil sprechen wird. Und dazu hat er, das Wort Gottes in Person, uns sein irrtumsloses, sein unfehlbares, sein verbal inspiriertes Wort der Heiligen Schrift hinterlassen. Hier dürfen wir erkennen und verstehen, was Gott von uns fordert, was ihm gefällt. In der Bibel finden wir Gottes ewigen und unablässigen Maßstab für seine Heiligkeit, für seine Gerechtigkeit. Und danach wird er sein Urteil fällen. Und dieses lebendige, dieses wirksame Wort Gottes, wir hören es auch dort, wo Gottes Wort, die Heilige Schrift, in Treue gepredigt und verkündigt wird und in der Kraft seines Geistes Großes bewirkt. Dieses Wort entspricht Jesus Christus in seiner Person selbst, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Und so beschreibt der Hebräerbrief auf 5-fache Weise diese richtende Kraft des Wortes Gottes. Wir hatten diese Verse vor einiger Zeit mal betrachtet, im 4. Kapitel, in Kapitel 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gedanken als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen, mit dem wir es zu tun haben. Gottes Wort, Jesus Christus in seiner heiligen Person. Er ist der Gerechte, der Heilige, der unfehlbare Richter. Und ihm begegnen wir in diesem himmlischen Thronsaal. Welches Urteil habe ich, Sünder, von ihm zu erwarten? Wer von uns könnte hintreten und behaupten, ich bin gerecht? Ich habe nie gesündigt. Wären wir nicht alle verloren? Müsste nicht gerechterweise dort vor dem Richterstuhl Christi jeder dieses gerechte Urteil empfangen, hinweg mit dir in die ewige Verdammnis. wenn wir eintreten in diesen Thronsaal der Herrlichkeit Gottes, dann sitzt in der Person Christi nicht nur unser Richter vor uns, sondern auch unser Hohepriester. Heute Morgen schon einiges darüber gehört. Und durch ihn, in diesem Amt dieses Hohen Priesters, können wir Hoffnung haben. Können wir Hoffnung haben, dass wir kein Verdammungsurteil empfangen. Und wir sehen auch schon hier im 4. Kapitel, wenn ihr einen Vers nur weiterlest, in Vers 14, wie genau dieser Hinweis als nächstes hier kommt. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Ja, Jesus Christus ist der Unparteiische, der Gerechte, Heilige Richter. Aber nicht nur, er ist auch der Hohepriester. Und ganz ähnlich wie in diesem 12. Vers im 4. Kapitel hier auf fünffache Weise Gottes richtende Eigenschaften dieses Wortes und des Jesu Christi als Richter auf fünffache Weise beschrieben wird, so wird uns auch auf fünffache Weise Christus als hoher Priester in Kapitel 7, Vers 26 vorgestellt. Mit diesen fünf charakteristischen Eigenschaften, die ihm dort zugesprochen werden. Und das wollen wir heute miteinander bedenken. Hebräer Kapitel 7, dort die Verse 26 und 27. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns. Ja, er passte auch zu uns. Heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Gottes passender Hohepriester für uns, Jesus Christus. Und lasst uns diesen passenden Hohepriester aus drei Blickwinkeln miteinander betrachten. Ein erstes: Jesus Christus passt zu Gott, denn er ist heilig. Jesus Christus ist der passende Hohepriester, weil er zu Gott passt. Er ist heilig. Er ist rein und heilig, ausgesondert für diesen Dienst eines hohen Priesters. Er ist in seinem Innersten rein, wie Gott selbst rein ist und makellos. Er ist sündlos, heilig. Doch hier ist vor allen Dingen in positiver Weise an Jesu gottergebenes, frommes, gottesfürchtiges und heiliges Leben gedacht. An das, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat. Das entspricht Gott. Jesus tut in positiver Weise aktiv das, was Gott fordert, das, was Gott gefällt. Was Jesus tut, ist Gott wohlgefällig. Und er erfüllt alle Forderungen Gottes. Er befolgt sein heiliges Gesetz. Und sein gottergebener Gehorsam gegenüber dem Vater wird dann auch ganz besonders in seinem Leiden sichtbar, wie wir es im 5. Kapitel hier finden, in Vers 7 und 8. Der in den Tagen, und dort geht es um Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, seines irdischen Lebens, sowohl bitten als auch flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihm aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Jesus tut, was Gott gefällt. Und er ist erhört worden, das heißt hier um seiner Gottesfurcht willen. Er ist heilig. Er tut, was Gott gefällt. Er führt ein gottgemäßes, gottesfürchtiges, frommes, heiliges Leben. Sein Leben erfüllt Gottes vollkommenen Maßstab an Heiligkeit. Und er erfüllt positiv und aktiv das, was Gott gefällt. Und er tut das, was Gottes Wort fordert, indem Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, Vers 16. Jesus ist so vollkommen rein und heilig wie Gott selbst. Und so ist er Gottes passender hohe Priester für uns, denn er passt zu Gott. Er ist heilig, wie Gott heilig ist. und was Jesus tut, ist gottgemäß. Entspricht Gottes heiligen Gebot. Das ist richtig. Und es passt zu Gott. Ein erstes. Ein zweites. Jesus Christus passt auch im Blick auf sich selbst. Ist auch passend im Blick auf sich selbst. Er ist sündlos. Das ist die zweite Eigenschaft, die hier genannt wird. Der keine Sünde getan hat. Jesus ist unschuldig. Jesus ist sündlos. Er ist heilig auch in dem, was er nicht tut. Er sündigt nicht. Er widersteht jeder Versuchung zur Sünde. Wir lesen es von ihm. Er ist der, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. In 1. Petrus 2, Vers 22. Jesus hat Gottes Gebot niemals übertreten. Oder in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er wurde versucht, aber er hat der Versuchung nicht nachgegeben. Jesus hat ein gottgemäßes, heiliges Leben gelebt, in dem, was er getan hat, das getan, was Gott gefällt. Aber er hat auch jeder Versuchung zur Sünde widerstanden und hat Gottes Gebot nicht übertreten. Ihr kennt alle diese Begebenheit, wo Jesus nach 40 Tagen in der Wüste völlig ausgehungert und Satan versucht wird. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Und er widersteht mit Gottes Wort und sagt, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus spricht zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Er widersteht. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Jesus widersteht all diesen Versuchungen. Er kennt sie. Er ist ein Mensch von Fleisch und Blut, wie du und ich. Er wird versucht zur Sünde. Und deutlich stärker als irgendjemand von uns. Wir haben das, Nathanael hat es oft auch schon betont, wie anders hier in dieser Zeit die Versuchung ist als damals im Garten Eden. Adam und Eva in diesem perfekten Garten, von Gott versorgt. Sie können dieser Versuchung des Teufels nicht widerstehen. Aber Jesus, völlig ausgehungert nach 40 Tagen, er widersteht. So hat alles Unheilige, jede Sünde, keine Macht über ihn. Nichts hat ihn von Gottes rechten Weg abgebracht. Und so ist Jesus auch Gottes passender Hohepriester für uns, weil er selbst nie gesündigt hatte. Er ist sündlos, er ist unschuldig und kann auch so als Hohepriester diesen Dienst ausüben. Er ist aktiv heilig, er tut das Gute, Gott Wohlgefälle, aber er ist auch sozusagen passiv heilig, indem er eben nichts tut, was Gott in seinem Gesetz verboten hat. Er sündigt nie. Er widersteht der Versuchung. Beides lebt er in einer gefallenen Welt, die von Sünde völlig geprägt und durchdrungen ist. Und so passt ein drittes Christus auch für uns Menschen, denn er ist unbefleckt, heißt es hier. Er lebt zwar in dieser gefallenen, sündigen Welt, aber er bleibt unberührt von Sünde, die ihn umgibt. Er ist unbefleckt, er ist makellos. Wer ein wenig das Alte Testament kennt, weiß, wie wichtig diese Vorschrift gerade für Priester war. Sie mussten sich unbefleckt halten. Vielleicht konnten sie durch die äußere Berührung eines Toten oder von Aas sich so verunreinigen, dass sie ihren Dienst nicht ausüben konnten. Sie mussten unbefleckt bleiben. Und für ihren Dienst im Heiligtum mussten sie sich dann auch immer in besonderer Weise waschen und reinigen. Und ganz besonders am Versöhnungstag musste der hohe Priester an heiliger Stätte baden, um so unbefleckt seinen Dienst verrichten zu können. Jesus Christus ist Gottes passender hohe Priester für uns, denn er ist unbefleckt, er ist makellos. Von ihm heißt es dann weiter, er ist abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Spätestens hier wird der eine oder andere stutzig und denkt sich, ja, ist es denn wirklich der Jesus, dem wir in den Evangelien begegnen? Dort heißt es doch von ihm, zum Beispiel Matthäus 11, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Hat sich Jesus wirklich abgesondert von den Sündern? Das machen ja die Pharisäer Jesus gerade zum Vorwurf, dass er sich eben nicht von den Sündern abwendet, sondern sich ihnen zuwendet. Nun, Jesus ist vollkommener Mensch. Er hat völlig unsere menschliche Natur übernommen und pflegt regen Umgang mit sündigen Menschen. Doch ohne Sünde, wie wir gesehen haben. Er hat nie gesündigt. Und so konnte er Gemeinschaft mit Sündern haben, ohne sich mit ihren Sünden zu verbinden. Ohne selbst zu sündigen. Ich weiß gar nicht, wie man das angemessen beschreiben kann. Mir fällt kein wirklich passendes Bild ein. Aber irgendwie blieb an Jesus die Sünde nie haften. Wie bei einer Teflon-beschichteten Pfanne oder nano-beschichtete Hightech-Beschichtung. Er war mitten in dieser sündigen Welt, aber die Sünde konnte nicht an ihm kleben bleiben. Und insofern war er abgesondert von den Sündern. Die Sünde blieb nie an ihm haften. Er hat sich nie verunreinigt, selbst dort, wo er auch einem Aussätzigen die Hand entgegenstreckt. Es blieb nicht an ihm. In unserem Vers liegt die Betonung dann aber besonders darauf, dass Jesus eben nun nicht mehr hier in dieser Welt weilt, sondern dass er als heiliger, unbefleckter, sündloser, hoher Priester gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist und eben nun nicht mehr hier auf Erden inmitten der sündigen Menschen lebt, sondern abgesondert von den Menschen, höher als die Himmel geworden, in dem himmlischen Heiligtum Gottes dient. Und in seiner heiligen, sündlosen, unbefleckten Reinheit erfüllt er alle nötigen Voraussetzungen, um als hoher Priester im himmlischen Heiligtum zu dienen. Er passt zu Gott. Er ist selbst sündlos. Und er passt zu uns Menschen. Er ist der Passende für uns Menschen, denn er ist unbefleckt. Er kann diesen Dienst ausüben in dieser Befähigung, die er hat in seiner Person. Und so stehen wir nun in Gottes himmlischen Thronsaal, vor diesem Richterstuhl Christi, auf dem dieser Richter sitzt, der die Welt richtet und einen jeden von uns richten wird. Aber auf dem auch Gottes passender hoher Priester für uns sitzt. Heilig, sündlos, unbefleckt. Der gerechte Richter und hohe Priester in einer Person. Und er ist noch mehr als das. Hört genau zu. Denn ein solcher hoher Priester passte auch zu uns. Heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern. Und höher als die Himmel geworden. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen. Er hatte ja keine. Dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hatte. Als er sich selbst dargebracht hatte. Jesus Christus ist Gottes passender hohe Priester für uns, aber nicht nur das. Er ist darüber hinaus auch Gottes passendes Opfer für uns. Er hat sich selbst dargebracht, ein für allemal. Er ist das heilige, sündlose, unbefleckte Lamm Gottes. Er opfert sich selbst für unsere Sünden am blutigen Stamm. Sein Opfer ist vollkommen und endgültig und wirksam. Wie stehen wir heute in diesem Thronsaal vor Gott. Prüfen wir uns selbst im Licht des Wortes Gottes und unserem Richter. Gehöre ich zu denen, die Jesus Christus durch sein Blut von aller Sündenschuld losgekauft und reingewaschen hat? So fordert uns Gott gerade vor dem Abendmahl dazu auf, dass wir uns selbst prüfen. Ist Jesus Christus mein Hohepriester und mein Opferlamm? Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, heißt es im 1. Korintherbrief. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Prüfen wir uns selbst vor unserem Richter. Habe ich Anteil am Leben? Ist Christus mein Opfer? Ist er mein Hohepriester, der für mich gestorben ist? Für uns, die wir durch Christi Sühnetod am Kreuz ein für alle Mal erlöst sind, ist das Mahl des Herrn eine große Ermutigung und Stärkung für unseren Glauben. Deshalb dürfen wir es auch immer wieder feiern. Jesus Christus, Gottes lebendiges Wort, er ist unser Richter, der uns selbst erlöst hat und von unserer Schuld freispricht. Jesus Christus ist Gottes passender Hohepriester für uns. Er ist heilig, sündlos und unbefleckt. Und Jesus Christus ist Gottes einmaliges und endgültiges und vollkommenes Sühneopfer, das passende Sühneopfer, heilig, sündlos und unbefleckt. Und ihm, dem Lamm Gottes, auf dem Thron, gilt unser Dank, unser Lob, unsere Anbetung. Und hier stimmen wir mit in das ein, was uns in der himmlischen Herrlichkeit einst erwarten wird. Ich lese euch einen Abschnitt noch aus dem 7. Kapitel der Offenbarung. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus den Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter. Und beteten Gott an und sagten, Amen, den Lobpreis, die Herrlichkeit, die Weisheit, die Danksagung, die Ehre, die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie der Herr uns an diesem Nachmittag durch dieses Wort in seinen Gerichtssaal führen, aber auch nicht nur vor Jesus unseren Richter stellen, sondern vor ihn, unseren heiligen, sündlosen, unbefleckten Hohepriester. Vor ihm, unser heiliges, sündloses und unbeflecktes Opferlamm, der uns ein für allemal mit sich selbst versöhnt hat, durch seinen Opfertod am Kreuz. Was für eine herrliche Wahrheit, der wir uns nun vergewissern dürfen, wenn wir gemeinsam das Brot des Herrn brechen, den Kelch trinken und so dieses Mahl miteinander feiern.